Willkommen bei Konkret, dem Podcast der HeroCon. Vom Handwerker-Event des Jahres direkt in deine Ohren. Ob Digitalisierung, Fachkräftesicherung oder neue Wege der Auftragsgewinnung. Wir bringen das Handwerk mit den klügsten Köpfen der Branche zusammen. Konkret, klar, echt, handfest.
Und wir sagen herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Konkret, dem HeroCon Videocast, dem offiziellen Audio- und Videokanal zur HeroCon 2025. Und jetzt stellen wir mal die Frage, wie das eigentlich richtig funktioniert mit dem B2B-Marketing im Handwerk. Und das verrät uns jetzt Robin Heinze. Er ist, ja, kann man schon sagen, Marketing-Guru und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur Morefire. Robin, schön, dass du da bist. Hi.
Ja, vielen Dank, schön hier zu sein.
Ich freue mich auch, dass du uns besuchst. Du warst ja heute schon auf der HeroCon unterwegs. Auf der Hero Stage warst du, glaube ich, und du warst auf der Allianz Stage zu einem Workshop, zu einem Forum.
Hero Stage war Vortrag und Allianz Stage war dann eine Panel-Diskussion zum Thema Marketing und Vertrieb.
Also was man ja sagen kann, Robin, ist, die HeroCon ist ja geschaffen, wie ein Thema Marketing bzw. B2B-Marketing im Handwerk zu besprechen. Würdest du auch so sagen?
Kann ich so unterschreiben.
Was war denn dein erster Gedanke, als du gehört hast, da kommt was Großes Neues aufs Handwerk zu? Die HeroCon, einige haben ja gesagt, das wird die OMR fürs Handwerk werden. Eigentlich soll es ja noch viel, viel geiler werden, sag ich mal.
Ich glaube, die OMR sagt in 2-3 Jahren, wir machen die HeroCon fürs Marketing.
Das glaube ich auch. Aber das habe ich heute gedacht, als wir die Eröffnung gemacht haben, genau dieses Mindset gehabt. Gänsehaut, du auch, ne?
Total. Also allein, ich meine, hier im Stadion, du guckst nach rechts, guckst auf die Süd,
alle so, liegen, schon geil. Alle liegen, du guckst genau. Das sagst du aus, das ist spannend, dass du das sagst, du guckst nach rechts, du guckst auf die Südtribüne hier im Signal Iduna Park, das sagst du ja als jemand, der aus Köln kommt und auch FC-Fan ist.
Beides so nicht ganz richtig. Also
ich, ja, jetzt wird's
ein bisschen diffiziler, aber ich muss mich, ich oute mich jetzt hier einfach mal als Bayern-Fan. Komische Geschichte.
Damit müssen wir an dieser Stelle diesen Podcast abbrechen. Nein, müssen wir nicht. Und du kommst aus Köln, bist Bayern-Fan, so ist es.
Wohn aber im Sauerland. Jetzt, also damit wir es komplizierter machen.
Du wohnst da quasi, kommst aus dem Zuhause auch von Hans-Joachim Matzke, der BVB-Ikone schlechthin, aber bist trotzdem Bayern-Fan.
Gut. Wir lassen es einfach mal so stehen.
Lass uns einfach nicht über Fußball sprechen, Robin, lass uns über Marketing sprechen. Ich sehe, das hat keinen Sinn, mit dir über Fußball zu sprechen. Woher kommt denn eigentlich nicht deine Leidenschaft für Fußball, dafür aber deine Leidenschaft fürs Marketing? Bist ja seit 20 Jahren dabei, seit 2009 selbstständig, sitzt auch mit deiner Firma in Köln. Wie hat das angefangen?
Ich habe mal einen Teil der Geschichte ist, ich habe mal gesagt, ich war schlecht in der Schule, deswegen blieb nur Marketing übrig. Ganz so war es allerdings nicht. Ich habe immer schon eine hohe Affinität für das ganze Thema gehabt. Also irgendwie Werbung hat mich immer angezogen. Und dementsprechend habe ich dann nach der Schule oder während der Schule schon überlegt, dass ich was in die Richtung machen will. Und dann gab es damals die Ausbildung zum Werbekaufmann. So, den Beruf gibt es jetzt so nicht mehr, aber habe ich 2003 gemacht und es war eine gute Entscheidung.
Heißt das jetzt Kaufmann für Marketingkommunikation?
Nee, ist auch schon wieder umbenannt oder gibt es aufgeteilt mit ja. Digital und so weiter. Ja. Wir bilden sowas auch aus. Ich muss mir jetzt gerade gestehen, ich muss nochmal nachlesen, wie genau
du
das
ist. Du weißt, was ihr selber ausbildet.
Tolle Menschen bilden
ja
aus.
Das ist ja das Wichtigste. Der Mensch steht im Vordergrund. Werbekaufmann war so dein Ursprung. Mhm. Wie hilfst du jetzt genau dabei, anderen Unternehmen und auch Handwerkern zu wachsen? Und was hat das Ganze eigentlich mit Leads zu tun?
Also wir machen mit Morefire, wir sind eine klassische Online-Marketing-Agentur. Mhm. Uns gibt es jetzt seit 15 Jahren bzw. 20 Jahren, der ältere Teil von uns sogar. Und wir machen im Prinzip im Online-Marketing alles, was irgendwie Sichtbarkeit herstellt, was Besucher auf die Webseiten bringt. Und dann ist unser Ziel und unsere Aufgabe, aus Website-Besuchern dann halt eben auch Anfragen zu machen, also dass die anfragen und dass aus den Anfragen dann auch Kunden werden. So. Das ist erstmal so unsere Aufgabenstellung, die wir uns selber gegeben haben und wofür Kunden uns dann auch einkaufen.
Jetzt kann man ja sagen, an richtig effektivem B2B-Marketing beißen sich viele Unternehmen, viele Handwerker die Zähne aus. Warum ist das so kompliziert, auch im Handwerk?
Vielleicht ist es gar nicht so kompliziert, wie man denkt. Man muss es halt nur richtig machen.
Es ist keine Raketenwissenschaft.
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es ein solides Handwerk, wenn man es mal so betrachtet. Es geht darum, mal vom Vertrieb aus rückwärts gedacht. Welches Problem der Zielgruppe löst du? So, das weiß, sollte jeder Handwerker für sich wahrscheinlich selber gut definieren können. Wir arbeiten auch sehr viel für die Bauindustrie, also für die Hersteller, von den Produkten, die die Handwerker dann verbauen oder nutzen. Und im Endeffekt vom Vertrieb aus rückwärts denken heißt zu überlegen, wer kauft deine Produkte aktuell und warum? So, und von da aus dann den nächsten Schritt nach hinten zu machen und sagen, wie sind die eigentlich zu dir gekommen? Also welche Aufgabenstellung, welche Problemstellungen hatten sie, wo sie die Hoffnung hatten, dass du sie lösen kannst? So, wenn du das schon mal für dich geklärt hast, dann kannst du von da aus gucken, wie kriege ich mehr von denen? Wo suchen sie, wenn sie ein Problem haben? Welche Informationen konsumieren die? Welche Medienkanäle nutzen die? Online wie offline? Und dann zu gucken, wie kann ich diese Kanäle bestmöglich bespielen, damit ich, wenn ein neuer Dienstleister, ein neuer Lieferant, ein neuer Handwerker gesucht wird, dass ich bei der Zielgruppe da irgendwie in den Top 3 im Kopf irgendwo drin bin und die sagen, okay, ich frage da mal an. So, das ist im Prinzip der Weg, den man machen muss. Also du hast ja irgendein Problem deiner Zielgruppe, was du löst. Und dann bring den Leuten einfach nur bei, dass wenn sie genau dieses Problem gelöst haben wollen, zu dir kommen.
Und nichtsdestotrotz, es klingt jetzt relativ einfach und nachvollziehbar, wenn du das so sagst, aber generell, wenn wir darüber sprechen, Leads zu generieren im B2B-Bereich, ist das oft auch für viele Unternehmen mit hohen Kosten verbunden? Oder ist es eher so, dass die Ideen fehlen, wie ich es mache?
Also hohe Kosten, ja, also du musst Geld investieren. Teurer ist es ja, kein Marketing zu machen, weil dann fehlt dir der Umsatz unterm Strich. So. An Ideen mangelt es oft nicht. Es geht eher um die Strukturierung der Ideen, dass du halt eben auch einfach sagst, so, was ist denn wirklich so dieser Schmerzpunkt? Also welches Problem löse ich besser als andere? Und das genau zu adressieren, das auf den Punkt zu bringen, halt eben auch die Botschaft so zu vermitteln, dass es verstanden wird. So, und das ist oft, insbesondere im B2B-Bereich, dass die Sprache sehr technisch ist. So, dass die Leute halt eben von den Funktionen ihrer Produkte erzählen und mit ganz kruden, kryptischen Abkürzungen, weil ist ja Fachsprache. Das Ganze runterzubrechen und zu sagen, nee, erklär's doch einfach mal so, dass es auch ein Achtklässler verstehen würde. Das Ganze halt eben auch so zu formulieren, dass du den Nutzen in den Fokus stellst und nicht die Features von deinem Produkt oder von deinem Angebot. Das ist die große Herausforderung, woran viele scheitern, weil sie dann auch irgendwie das Gefühl haben, dass sie nicht ernst genommen werden, wenn sie nicht die brutale Fachsprache da reinhauen, anstatt zu sagen, ich löse dein Problem.
Jetzt mal Hand aufs Herz, Robin. Was sind denn, ja, machst du schon, für alle, die es nicht sehen, sondern nur hören, das war deine Hand auf deinem Herz. Was sind denn mal die so vielleicht 5, 6 effektivsten Strategien, um im B2B-Business Leads zu generieren? Vielleicht kannst du so mal ein paar aufzählen und gehst jeweils darauf ein. Da gibt es ja bestimmt so die fünf Top 5, Top 6.
Die klassische Antwort ist natürlich, es kommt drauf an. Gleichzeitig können wir das natürlich auch ein bisschen konkretisieren. Es sind, glaube ich, 93% laut einer Studie der B2B-Kaufentscheidungen starten mit einer Suche. Suche startet ganz oft nach wie vor bei Google, jetzt ein bisschen mehr vielleicht bei ChatGPT oder ich gebe bei LinkedIn was ein und wie eine Frage. Also wir starten mit einer Suche. Das heißt, wenn du bei Google in dem Moment nicht gefunden wirst, dann bist du schon mal nicht in der Auswahl der potenziellen Dienstleister, Lieferanten, wie auch immer mit drin. Das heißt, wer da nicht auftaucht, existiert erstmal für die Zielgruppe nicht, wenn sie dich nicht schon vorher kennen. Also sorg dafür, dass du bei Google bei den Begriffen, die für dich relevant sind, gefunden wirst. Das kannst du mit Google Ads machen, also den bezahlten Anzeigen oben drüber oder die organischen Suchergebnisse darunter, sorgt dafür, dass du bei den relevanten Begriffen da auftauchst. Ganz entscheidender Punkt. Ja, das ist auch oft mit hohen Investitionen verbunden. Gleichzeitig sind es Leute, die aktiv auf der Suche sind. So, ganz entscheidender Punkt. Und wer aktiv auf der Suche ist, da willst du ja eigentlich dann auch stattfinden und willst ja nicht, dass der Wettbewerb das dann macht. Auch solche so Klassiker, dass die Leute nach deinem Markennamen suchen, nach dem Namen deines Unternehmens. Wir sind jetzt hier bei Hero. So, wenn jemand nach Hero Software sucht und da tauchen halt eben 3 Wettbewerber oben auf, oh, das ist schon ziemlich schmerzhaft, weil die Generierung von einer Brand-Suchanfrage, also dass sie nach deiner Marke suchen, da musst du sehr viel Geld investieren, damit die Leute überhaupt auf die Idee kommen, deiner Marke zu suchen. Und wenn du das dann an den Wettbewerber rüberschiebst, oh, das ist schon richtig schmerzhaft. Also Search, die Suche bei Google, bisschen Bing, ChatGPT kann man gleich auch noch drauf eingehen. Extrem wichtiger Punkt. So, zweiter Punkt, worum du dich kümmern solltest, ist deine Webseite. Die meisten Webseiten, die ich mir anschaue, haben viel Luft nach oben, wo es einfach darum geht, die Zielgruppe davon zu überzeugen, dass du die richtige Anlaufstelle bist und es den Leuten dann auch noch leicht zu machen, mit dir in Kontakt zu treten. Also entweder eine Anfrage zu stellen oder sie sagen, sie sind vielleicht noch gar nicht so weit im Kaufentscheidungsprozess, dann Elemente auf der Seite zu integrieren, wo sie mal ein bisschen tiefer gehen können. Das heißt, du machst eine Case Study auf deiner Seite, die du runterladen kannst, entweder einfach so oder alternativ, du musst ein Formular ausfüllen und dann bekommst du die Informationen. Und du bekommst, wenn du Software verkaufst, jetzt wie Hero, dass du dann dich einträgst und kriegst halt eben eine Demo, ohne dass du mit jemandem Termin machen musst, sondern musst dich einfach, kannst dich einloggen und kriegst dann die Demo. Da ist ein Datensatz da und kannst diese Kontakte danach telefonieren, Mails hinterher schicken, wie auch immer. Also mach deine Webseite vertriebsstark, dass Leute darauf halt eben auch Anfragen stellen können, dass sie Kunde werden können oder zumindest mal ihren Datensatz dalassen. So, das ist der zweite Punkt. Ein dritter Punkt, der völlig unterschätzt wird, aus meiner Erfahrung, ist das ganze Thema E-Mail-Marketing. Ich weiß nicht, wie oft die E-Mail schon beerdigt worden ist. Also E-Mail-Marketing stirbt, glaube ich, einmal im Jahr. Und da dann drauf einzugehen und zu sagen, wir machen das mal anders. E-Mail ist ein fantastisches Instrument zur Kundenbindung.
Denn jeder kennt es ja auch noch. Jeder wird ja befeuert jeden Tag mit 1000 E-Mails und das ist.
Die meisten sind scheiße, oder?
Die meisten sind scheiße und ich habe es ganz selten, dass du mal dem, na gut, das ist B2C-Bereich dann, oder? Aber trotzdem ganz selten, dass du sagst, geil, mach ich jetzt mal.
Ja. Aber da kann ich ein ganz simples Thema raushauen, und zwar die drei N's musst du immer berücksichtigen, wenn du E-Mail-Marketing machst, also eigentlich, wenn du Inhalte erstellst. Das ist Nutzen, das ist Nähe und das ist News. Mhm. So, wenn du einen Mehrwert in jeder E-Mail da drin hast und nicht so, hallo, wir sind ein tolles Unternehmen, hier ist unsere Pressemitteilung und wir sind sehr gut, kauf bitte unsere Produkte, sondern Mehrwert lieferst, also irgendwas, wo deine Zielgruppe, die diese Mails lesen soll, was drüber lernt, einen Tipp kriegt, wie auch immer. Wenn das da drin ist, super, dann hast du schon mal eine Daseinsberechtigung im Podcast. Wenn du dann das Thema Nähe drin hast, also Persönlichkeit mit reinbringst, den Leuten zeigst, dass das, was bei euch passiert, mit Menschen zu tun hat, so, baust du eine ganz andere Beziehung auf. Und dann das Thema News, also muss irgendeine Aktualität mit drin haben. Wenn du die gleiche Mail irgendwie 3 Monate später nochmal raushauen könntest, war es vielleicht nicht ganz optimal. News ist so der schwächste Faktor in vielen Fällen, aber Nutzen muss auf jeden Fall rein, weil warum sollten die Leute die Mail öffnen, wenn sie keinen Nutzen davon haben? Dass du als Versender Nutzen davon haben willst, logisch, aber die Empfänger sollen haben. So, wenn das sichergestellt ist, dann hast du eine Daseinsberechtigung im Posteingang. Und wir selber als Agentur, wir sind auch ein B2B-Unternehmen, verschicken jede Woche Mails mit ganz, ganz viel Nutzen drin. Es gibt eher Leute, die sagen, boah, ist mir zu viel, ich kriege das gar nicht verarbeitet. So, dann haben wir jede Woche eine Daseinsberechtigung. Du kannst auch einmal im Monat was machen. Also Hauptsache, du hast irgendeinen Inhalt, der die Leute begeistert. Und dann schaffst du es, mit Leuten permanent in Kontakt zu bleiben und kannst darüber halt eben auch zusätzliche Verkäufe machen, Kundenbindung betreiben, Weiterempfehlungen generieren etc. So, das war also, ich hatte jetzt
Search. Der dritte war das, genau, ja. Search, so. Content.
Eine Webseite, E-Mail und dann das Thema Social Media. So, wir sind jetzt hier im Handwerk unterwegs, das ist total egal, ob im B2B oder B2C-Bereich. Social Media hat die Möglichkeit, diese Nähe, diese Persönlichkeit, zeigt echte Menschen, die wirklich greifbar für die Zielgruppe sind. Wir machen mit Kunden zusammen aus der Bauindustrie Content-Tage, wo wir mit dem Vertrieb zusammen Videos produzieren ohne Ende, die dann im Laufe der nächsten 6 Monate ausgespielt werden können, wo wir die Vertriebler trainieren, dass sie, wenn sie draußen sind, mit ihren Kunden, mit dem Dachdecker dann da stehen und Video aufnehmen und sagen, immer, wie benutzt du denn jetzt hier unsere Dachpappe? Und diese Sachen werden ausgespielt und die generieren tausende Aufrufe. Mhm. So, enable die Leute, versetze sie in die Lage, dass sie selber Content produzieren und da schlägt Frequenz die Qualität. Also das muss solide sein. Moderne Handykameras machen gute Bilder. Du musst einen guten Ton haben, Ansteckmikro reicht und dann guck, dass du auf Frequenz kommst und nicht irgendwie alle 8 Wochen mal was veröffentlicht, sondern einfach sei 3-4 Mal die Woche sichtbar. Dann über diese Frequenz kommst du in den Kopf rein, weil ein ganz unterschätzter Faktor, Punkt Nummer 5, ist das Thema Marke. Du musst die Marke sein, wo die Leute hingehen wollen. Und das schaffst du über Nähe, das schaffst du über Frequenz, das schaffst du über Qualität.
Dann lass uns mal beim Thema Marke bleiben. Du hast mal gesagt, der Aufbau einer Marke ist wie ein 2-Teile-Puzzle. Was heißt das?
Ich erinnere mich nicht an diese Aussage.
Wenn ihr das Gesicht jetzt seht. Aber die Frage ist eigentlich schon ganz gut, ne?
Ja, ich weiß noch nicht, hab ich das denn mal gesagt? Das schneiden wir raus, oder?
Du hast es mal gesagt, ich kann einen Schritt zurückgehen. Hast du eben schon gesagt, die Marke ist ein wichtiges wirtschaftliches Asset, auch im B2B-Bereich. Oder dann frage ich mal anders, lassen wir das mal mit dem Zwei-Teile-Puzzle weg.
Genau. Och, warte.
Du hast es gesagt, ich fand das nämlich so toll, deswegen ist das im Bild geblieben, im Gehirn geblieben. Welche, im Gehirn, im Gedächtnis, was oder welche Dinge stärken denn die eigene Handwerkermarke? Das ist, glaube ich, was man gut beschreiben kann.
Das ist gut. Ja? Setzen wir da wieder an.
Ja, okay, wir schneiden das quasi raus.
Nö. Machen wir doch. So. Du stellst die Frage jetzt nochmal, oder?
Nö, wir machen einfach weiter. Ist wie live.
Okay, ja. Wunderbar.
Ich frage mich jetzt gerade, ist das jetzt für mich blöd als Moderator oder für dich als Gast?
Was?
Ja, dass du die Frage nicht weißt. Oder dass ich was recherchiert habe.
Nee, ich glaube, ich erinnere mich daran, das hat der Henrik bei uns in einem Podcast, glaube ich, mal gesagt.
Das Thema ist mit deinem Namen aufgetaucht oder so.
Das kann auch gut sein, ja.
Aber du kannst wahrscheinlich eh anders, kommen wir wahrscheinlich eh beim selben raus, wenn wir darüber sprechen, was oder welche Dinge denn entscheidend sind, wie ich quasi, also was ist überhaupt eine Marke und wie werde ich eine starke Marke?
Ja. Beim Thema Marke ist ein absolut unterschätzter Punkt. Bei Marke denken viele Leute an Logo und auf Farben und irgendwie der Nike, der Swoosh, wie der aussieht und sowas. Nee, bei Marke geht's zu ganz wichtigen Punkt ist das Thema Vertrauen. Also ich habe Vertrauen zu einer Marke und eine Person kann eine Marke sein oder es kann halt eben auch ein Unternehmen sein. So. Und eine Marke ist eine Abkürzung für eine Entscheidung. Das heißt, wenn ich die Marke kenne, wenn ich der Marke vertraue, ist der Weg zur Entscheidung viel, viel kürzer. Und das heißt, eine Marke steht für etwas, steht für die Qualität, steht halt eben für eine Zuverlässigkeit, steht halt eben auch für eine persönliche Nähe. Ich meine, es gibt Marken wie die Firma Hipp, wo Klaus Hipp sich hinstellt und dann entsprechend halt eben auch diese Marke repräsentiert. Und das ist auch ein gutes Beispiel, was man im Handwerk gut transferieren kann, weil es hier ganz oft Marken gibt, die von Personen leben. Das sind oft inhabergeführte Unternehmen, vielleicht in der zweiten, in der dritten Generation. Und da dann hinzugehen und zu sagen, okay, für was will ich eigentlich stehen? Und das in die Kommunikation zentral mit aufgenommen wird durch Personen. Nur weil Menschen kaufen von Menschen im B2C wie im B2B und dann Personen an die Front zu stellen und zu sagen, okay, wofür willst du stehen und kommuniziere das bitte immer wieder rein. Das sorgt für diesen Vertrauensaufbau. Und einer Marke verzeiht man dann auch mal mehr. Eine Marke kann ein bisschen höheren Preis durchkriegen. Und wenn du es richtig angestellt hast, dann, das hatten wir in der Panel-Diskussion heute auch, wo es darum ging, Preisverhandlungen. Und wir erleben es immer wieder bei Unternehmen, die eine Marke sind, dass die Kunden kommen, ja, eigentlich, also ich will das mit euch machen, wir müssen uns nur beim Preis irgendwie einig werden. Wenn das Gespräch so läuft, hast du bei der Preisverhandlung schon mal eine deutlich bessere Grundlage, weil du weißt, die wollen eigentlich bei dir kaufen. Und das schaffst du halt eben nur, wenn die Leute dieses Vertrauen haben.
Achso, ich glaube, das wäre eher negativ. Nee, gar nicht.
Also auf die Preisverhandlung hast du natürlich als Anbieter keinen Bock, brauchen wir nicht drüber reden. Aber gleichzeitig hast du eine gute Verhandlungsposition, weil die Leute sich emotional schon, ja, haben sie ja schon unterschrieben. So, sie müssen halt nur irgendwie gucken, dass sie wollen dich vielleicht noch so ein bisschen drücken. Aber das ist dann schon so halbherzig.
Und das ist genau, was du eben gesagt hast, wenn ich jetzt nochmal frage, wie ist jetzt die Brücke zwischen der Marke und meinen Leads im B2B-Bereich, dann ist es genau diese Abkürzung, was du eben beschrieben hast.
Genau. Es ist viel leichter, ein Lead zu bekommen, also dass jemand eine Anfrage bei mir stellt, wenn dieses Vertrauen schon dann da ist. Wenn die Leute nach Hero suchen, so wie weit ist dann der Weg noch, dass da jemand auch wirklich die Software kauft? So, wenn jemand nach Handwerkersoftware sucht, ist der Weg relativ weit. Wenn die Hero schon kennen und irgendwie vielleicht hier auf der HeroCon waren, dann ist da eine ganz andere Vertrauensebene dann da.
Das heißt im Umkehrschluss, für mich als Handwerker, Handwerkerin, erst brauche ich eine starke Marke und danach kommen dann die unterschiedlichen Lead-Strategien. So sollte ich daran gehen, mir erstmal über meine eigene Marke bewusst zu werden.
Genau. Also es macht alles andere danach leichter. Jede Werbemaßnahme wird günstiger dadurch, wenn du es für eine Marke machst, weil du einfach die Leads, die Kontakte viel, viel günstiger einkaufst. Ja.
Das heißt, und wenn wir generell über das Thema Marke oder B2B-Marketing sprechen und habe da mich quasi noch gar nicht drum gekümmert als Handwerker, Handwerkerin, soll ich das selber einfach mal machen oder muss ich mir da quasi Hilfe von außen holen? Ich meine, die Handwerker kommen ja auch mit Nöten auf dich zu und ich glaube, die sind auch alle froh dann, dass sie bei euch waren.
Du brauchst keine Agentur. Ist komisch, wenn man es als Agentur sagt. Ich kenne viele Unternehmen auch, Ich habe auch im Freundeskreis Leute mit Handwerksbetrieben, die brauchen keinen, die kümmern sich nicht groß ums Markenaufbau. Die machen viel nach Bauchgefühl einfach richtig, weil sie ihre Zielgruppe kennen, weil sie wissen, wofür sie stehen und das intuitiv sehr, sehr gut machen. Mhm. Wenn du das Ganze sortiert haben willst, wenn du das sehr strukturiert angehen willst, dann macht eine Unterstützung natürlich Sinn. Insbesondere, wenn du halt eben einfach sagst, es ist nicht mein Kernkompetenz. So, eigentlich, ich will entweder mich um die Kundenakquise kümmern, ich will mit selber auf der Baustelle sein, etc. Ja, dann hol die Unterstützung auf jeden Fall mit rein.
Kann man das im Grunde jetzt so zusammenfassen? Es geht darum, für mich als Handwerker Aufmerksamkeit zu bekommen, um dann gekauft zu werden. Also im Grunde gibt es da gar keinen Unterschied zwischen, wir besprechen ja die ganze Zeit über B2B und B2C, ist das Gleiche. Es geht ums Gleiche.
Genau, die Komplexität des Kaufentscheidungsprozesses ist im B2B eine andere. So, da hast du jetzt im Handwerksbereich natürlich viel mit Ausschreibungen dann zu tun oder du musst halt eben Unternehmer für dich gewinnen. Aber im Endeffekt entscheiden die ja auch mit ähnlichen Kriterien. Das heißt so, what's in it for me? Also welchen Vorteil habe ich davon?
Kann man sagen, dass man denkt ja immer, dass die Entscheidung beim Kauf, beim B2B rein rational ist und im B2C rein emotional. Aber im Grunde genommen ist es doch im B2B genauso emotional wie beim B2C.
Ja, natürlich. Also dieses Klischee gibt's nach wie vor. Es ist völlig daneben. Weil, hast du schon mal mit einem Unternehmen gesprochen? Oder hast du bisher immer nur mit Menschen in Unternehmen gesprochen? Mhm. Ja. So, da sitzen auch Menschen, die Entscheidungen treffen auf Basis ihrer eigenen Befindlichkeiten, ihrer eigenen Wünsche, Sorgen, Nöte. Da sind Leute, die müssen Einkaufsentscheidungen treffen und dann gibt es halt Entscheidungen, wo die sagen, boah, ich habe jetzt Bock, hier richtig was nach vorne zu bringen. Oder so, wir nennen es mal ganz freundlich Cover My Ass-Entscheidungen, also sicherheitsbedacht, ich will keine Fehlentscheidungen treffen. Und dann werden halt eben, wird eine Software geholt, das ist die bekannteste am Markt. So. Und dann wird die gekauft, weil dann kann ich ja nichts verkehrt machen. So. Und das ist eine rein emotionale Geschichte. Da werden halt eben Leute schauen, wie kann ich selber Karriere machen, wenn ich jetzt irgendwie richtige Entscheidungen treffe. Das ist null rational. Dann natürlich gibt es dann in Einkaufsabteilungen genau. Dann auch die Leute, die dann irgendwie ihre
Rechnungen durch... Das ist alles automatisiert und so, ja. Aber letztendlich muss auch die Entscheidung ja irgendjemand mal treffen.
Ja, und auch im Einkauf, die werden dann oft dran gemessen, so die sollen bitte im Jahresmittel 10% Rabatt rausgeholt haben. Ab dann sind wir schon nicht mehr im rationalen Bereich, weil die auch wieder Ziele erreichen wollen und dann ihre Ruhe haben. Oder die haben so ihren Sporttrieb dahinter und sagen so, mal gucken, wie viel die rausholen. Auch das ist emotional, natürlich. Die handeln rationaler als manche anderen vielleicht. Mhm. Aber im Grunde, nee, auch das sind emotionale Entscheidungen. Das heißt, du musst herausfinden, was sind eigentlich diese emotionalen Beweggründe meiner Zielgruppe dahinter und von Anfang an in der Kommunikation, im ersten Kontaktpunkt, in allen weiteren Kontaktpunkten genau das adressieren.
Wie wichtig, wenn wir über das Thema Marketing, B2B-Marketing sprechen, ist da so eine Veranstaltung wie jetzt hier die HeroCon, die zum ersten Mal stattfindet, zum einen für diesen deinen Schwerpunkt, was sollen die Handwerker von hier mitnehmen und weitergeben? Welchen Impuls erwartest du, erhoffst du dir?
Von mir persönlich fände ich es schön, wenn sie einfach mitnehmen, dass das Marketing keine Raketenwissenschaft ist, sondern dass man da halt eben einfach sich auf diese Basics konzentriert, die ich jetzt hier kurz auch zusammengefasst habe. Grundsätzlich finde ich erstmal so eine HeroCon wahnsinnig wichtig, damit Leute sich austauschen, halt eben auch einfach eine Plattform haben, wo sie voneinander lernen können, auch so ein bisschen Selbsthilfegruppe, weil ich meine, der Markt ist jetzt alles andere als ist jetzt kein Blumenpflücken im Moment. Und da einfach zu merken, es gibt Lösungen dafür. Ja, man kann alles auf die Krise schieben oder man kann halt eben auch einfach gucken, wie kann man in dieser Situation halt eben Gas geben, investieren, die richtigen Entscheidungen treffen, um dann trotz Krise vorwärts zu kommen. Also es ist auch immer eine Chance, auch Marktanteile zu gewinnen und sich halt eben auch weiterzuentwickeln. Und eher so eine Aufbruchsstimmung einfach mitzunehmen und mein Eindruck hier ist, die Stimmung ist extrem positiv. Ja, klar, der Markt, es war mal alles leichter. Geil, wenn das Auftragsbuch randvoll ist, sowohl auf der Industrieseite als auch auf der Handwerkerseite. Das ist cool für alle. Gleichzeitig zu sehen, es geht trotzdem was. Und in der Krise entstehen Champions und sowas. Kommen wir jetzt hier schön fürs Phrasenschwein noch ein paar Sachen raushauen. Einfach mitzunehmen, wir müssen uns anpassen. Wir müssen halt eben jetzt strategische Entscheidungen treffen. Das wird uns nichts mehr in den Schoß geworfen. Aber die, die hier sind, die sich austauschen, die voneinander lernen, das sind die, die gestärkt rausgehen und das sind die, die trotz Krise sich dann positiv entwickeln.
Letzte Frage für alle hier im Podcast, auch an dich, lieber Robin. Wenn du für einen Tag Minister für Handwerk wärst in Deutschland, was wäre deine erste Amtshandlung?
Boah. Da ich ja kein Handwerker bin, ist das eine super spannende Frage.
Genau, für jemanden, der es von außen betrachtet?
Ich würde an der Basis anfangen, da ich denke, dass die Wertschätzung, Wahrnehmung von dem ganzen Thema Handwerk nach wie vor einfach viel zu niedrig ist. Und eher im Bereich Bildung ansetzen, im Bereich der Grundschulen schon ansetzen.
Damit verankern, haben wir schon mehrmals gehört, im Werkunterricht, was es sein kann, genau. Was es ja gar nicht mehr gibt teilweise.
Genau, etablier einfach das Thema Handwerk im Schulprozess. Und ich weiß, die Lehrpläne sind randvoll mit Sachen, die durch KI weggemacht werden. Und ich glaube, da kann man von Waldorfschulen viel lernen, wo einfach nur mit der Hand am Arm einfach Sachen gemacht werden. Und das würde extrem helfen, dass auch Kinder wieder diese Begeisterung dafür entwickeln, dass sie auch einfach merken, das ist was Tolles. Und ich finde das ziemlich cool. Ich habe Kinder, die sind 10 und 15 Jahre alt, beim 15-Jährigen so im Freundeskreis drumherum, sind viele, die jetzt auch in Handwerksberufe reingehen, wo halt eben jetzt eine Schreinerausbildung, eine Elektrikerausbildung haben wir mit dabei. Wir haben auch SHK Handwerk mit dabei und ich finde das einfach cool zu sehen, dass sie sagen, ey, da haben wir richtig Bock da drauf. Ich habe keinen Bock, mich an den Schreibtisch zu setzen. Kein Bock hier so wie so ein Typ wie ich, der den ganzen Tag vor so einem Laptop sitzt, haben wir überhaupt keinen Bock da drauf. Und das halt eben auch mit dieser Wertschätzung dann auch wieder zu versehen. Ich weiß, dass ein relevanter Teil von dem, was wir aktuell machen, wird durch KI wegrationalisiert. Ich glaube, die wenigsten Schreiner haben diese Sorgen. Also dementsprechend das hohe Ross, auf dem viele, viele Schreibtischberufe in den letzten Jahren gesessen haben, dieses Ross wird niedriger und niedriger werden in den nächsten Jahren.
Schon, bei dir ist eine große Begeisterung da, wenn du über das Thema Handwerksminister nachdenkst.
Nein, auf gar keinen Fall.
Robert, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat großen Spaß gemacht, mit dir, Kölner und Bayern-Fan und jetzt im Sauerland wohnend, mit dir hier im Signal Iduna Park über das Thema B2B-Marketing im Handwerk zu sprechen.
Es war mir ein großes Fest. Und da muss ich natürlich jetzt noch in dieser Fußballreihenfolge, darf nicht fehlen, der TuS Rode, wirklich der beste Verein der Welt, auch wenn er nur Kreisliga B spielt.
Ist es Sauerland?
Das ist Sauerland. Das ist der Verein, wo ich Kinder trainiere.
TuS Rode, viele Grüße gehen raus hier aus Dortmund, aus dem schönsten Stadion der Welt. Und das ist ein schönes Schlusswort heute für unseren Podcast-Tag hier von Tag 1 von der HeroCon. Robin, wir gehen gleich rüber und stoßen an zusammen.
Feierabend Pilz
oder hier im Kühlschrank wäre auch BVB-Riesling, wäre auch ganz lecker. Wäre vielleicht auch was?
Wäre auch was.
Und ganz lieben Dank für euch oder an euch da draußen, die uns zuschaut, zuhört. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr auch bei der nächsten Folge von Konkret wieder dabei seid. So, Schluss für heute hier bei uns aus dem Podcast-Studio. Feierabend. Macht's gut. Tschüss.
Konkret. Klar, echt, handfest.